Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, schön, dass Sie hier mit dabei sind. Besondere Klänge und Bilder erzählen manchmal mehr als lange Sätze. Hier ist so ein ganz besonderer Klang aus einem Film von Rainer Komas, deutscher Dokumentarfilmer, der seine Filme manchmal eben ganz ohne Sprache auskommen lässt. Das hier war eine Belüftungsanlage in einem Kino aus einem Film über das Element Luft. Bild und Ton sprechen da für sich. Komas ist nicht überall bekannt, aber er ist schon sehr lange dabei, seit 6 Jahrzehnten, vor allem im Ruhrpott. Da ist er bekannt, da kommt er her und jetzt kann man sich seine Filme auch in Berlin anschauen und wir lernen Rainer Komas gleich noch näher kennen, in 15 Minuten hier ungefähr. Es ist ziemlich erschreckend, was da in den letzten Tagen in Frankreich passiert ist. Ein Mann hat sich vor laufender Kamera von anderen misshandeln lassen, gegen Geld. Das Publikum hat bezahlt, um diese Misshandlung ansehen zu dürfen. Zehntausende haben da zugeschaut, fast 300 Stunden am Stück, bis dieser Mann vor laufender Kamera dann gestorben ist. Gestreamt wurde das auf der Plattform Kick und es stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie kann sowas passieren in Frankreich? Was für Pflichten gelten da für solche Plattformen in Frankreich und auch in anderen europäischen Ländern, in Deutschland? Wie kann man solche Fälle verhindern? Darüber spreche ich gleich mit einem Professor für Medienrecht hier. Aber erstmal fasst mein Kollege Kai Rienecker nochmal zusammen, was es genau mit diesem Fall in Frankreich auf sich hat.
Die Live-Übertragung auf der Plattform Kick lief seit 298 Stunden und 30 Minuten, also seit über 12 Tagen. Zuschauer des Dauerstreams machten einen der schlafenden jungen Männer im gefilmten Zimmer bei Nizza darauf aufmerksam, dass ihr Daueropfer JP ziemlich komisch und leblos daliege. Daraufhin schmiss einer der jungen Männer zuerst noch eine kleine Plastik-Wasserflasche auf den reglosen Körper. Als die Anwesenden merkten, dass JP tatsächlich nicht mehr reagierte, wurde die Live-Kamera abgeschaltet. Die Polizei aus Nizza konnte anschließend nur noch den Tod des im Netz JP genannten Jean Pomanov feststellen, der mit bürgerlichem Namen Raphael Graven hieß und nun mit 46 Jahren starb. Kurz zuvor soll Pomanov wie immer in seinen Videos auf der Plattform Kick von den anderen anwesenden Streamern malträtiert worden sein. Hier ein Ausschnitt aus einem dieser Livestreams, in dem er vor laufender Webcam von seinen ständigen Begleitern festgehalten und gewürgt wird. Die Streams hatten früher mal eher harmlos mit Videospielen angefangen. Raphael Graven alias Jean Pomanov war ein ehemaliger Obdachloser und Soldat, der in den Videos immer wieder die Opferrolle einnahm. Sobald Gewalt ins Spiel kam, stiegen die Abos des Streaming-Kanals und damit auch die Einnahmen. Mehrere 10.000 Euro sollen dabei in manchen Monaten für die Streaming-Gruppe herausgesprungen sein. Die Journalistin Marie Turcan arbeitet in Frankreich für das investigative Online-Portal Mediapart und hatte schon im vergangenen Jahr mit ihren Recherchen auf die Brutalität der Videos aufmerksam gemacht.
Sie haben immer mehr verstanden, dass wenn JP sich geärgert hat, dann brachte das Geld. Es gab User, die dafür bezahlt haben, JP beleidigen zu dürfen, die sich an der anschließenden Gewalt ergötzt haben.
Rund 50.000 Zuschauer hingen jeden Abend an den zunehmend gewalttätigen Streams. JP war einer der Stars auf der Plattform Kick, die zu keinem Zeitpunkt eingriff. Mal wurde Pomanov mit Farbe überschüttet, mal auf seinem Stuhl umgeschmissen und immer wieder geschlagen. Investigativjournalistin Marie Turcan.
Es gab Zuschauer, die den Stream als Begleitmedium genutzt haben. Man konnte sehen, dass einige User den Videostream tagelang ununterbrochen eingeschaltet hatten. Es gab richtig eine Community, die Streamer angefeuert hat. Nachdem wir unsere Recherchen veröffentlicht hatten, haben sie sich gegen uns gewendet und uns im Internet belästigt, bis hin zu Morddrohungen.
Die User waren mit dem ständigen Opfer Pomanov und seinen Co-Streamern in den vergangenen 5 Jahren bereits durch verschiedene Plattformen getingelt. TikTok und Twitch hatten sie verlassen, weil sie ihren Gewaltvideos dort nicht freien Lauf lassen konnten. Aber bei Kick brauchten sie keinerlei Sanktionen zu fürchten. Im Gegenteil, Kick macht dem Online-Dienst X noch Werbung mit den Gewaltvideos. Die aus Australien gesteuerte Plattform Kick äußerte nach dem Tod des Streamers ihr tiefes Bedauern. Alle Beteiligten seien aus dem Videoportal verbannt worden. Nun wolle man voll mit den Behörden bei der Aufklärung zusammenarbeiten. Kritiker sehen in dem Fall auch ein Versagen der Aufsichtsgremien. Der sozialistische Abgeordnete und Social-Media-Experte Arthur de Laporte. Es stimmt, dass es schwierig ist für den Staat, das alles zu kontrollieren. Die zuständige Behörde hat nur 23 Personen, die sich mit den digitalen Diensten beschäftigen und die Einhaltung der europäischen Vorgaben überwachen. Die zuständige Ministerin für Digitales, Clara Chapaz, sprach nach dem Tod des Videostreamers bei Nizza von einem absoluten Horror. Jean Pomanov sei monatelang live auf der Plattform Kick gedemütigt und misshandelt worden. Die Online-Plattform habe die Verantwortung für die Verbreitung illegaler Inhalte. Die Ministerin kündigte eine strafrechtliche Untersuchung an.
Ja, was das für die Plattform Kick bedeutet, was das auch für die Behörden in Frankreich bedeutet, was das für die Nutzerinnen und Nutzer bedeutet, die bei solchen Fällen mit dabei sind und wie man sowas verhindern kann, darüber spreche ich jetzt mit dem Professor Rolf Schwartmann. Er ist Leiter der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht an der Technischen Hochschule in Köln. Hallo Herr Schwartmann.
Guten Tag, Herr Mayo.
Wir haben ja gerade gehört, das alles lief auf der Plattform Kick ab und vorher gab es aber auch ähnliche Misshandlungsvideos von den gleichen Machern, die bei Twitch gezeigt haben oder bei TikTok und dann, weil es da etwas mehr reguliert wird, sind die Macher eben zu Kick gewechselt, dieser australischen Plattform. Aber wie ist das bei Kick? Darf diese Plattform dann solche Misshandlungen live streamen?
Also sie darf das aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht. Zunächst mal ergibt sich aus den Nutzungsbedingungen der Plattform schon, dass solche Verletzungen an Menschen bis hin zu Tötungen verboten sind. Also die Plattform verbietet es sich selber. Und dann wäre das zumindest mal in Deutschland verboten nach dem Strafgesetzbuch. Denn wenn man sich verletzen lässt mit Einwilligung, aber diese Verletzung ist sittenwidrig und sowas hätten wir hier nach meiner Einschätzung eindeutig, dann macht man sich auch strafbar. Und naja, weil die Person gestorben ist, ist das auch eine fahrlässige Tötung. Also die Leute, die das gemacht haben, die dürfen das aus verschiedenen Gründen nicht.
Mhm. Aber Sie haben es erstmal laufen lassen. Also die Verletzungen, die liefen ja schon eine ganze Weile. Mit was für Konsequenzen muss Kick jetzt rechnen? Was kann man da von Behördenseite aus tun in Frankreich? Wir haben gehört, es sind nur 25 Menschen in ganz Frankreich in dieser Behörde, die solche Dinge regulieren. Was können die da tun?
Also der Kick-Dienst hat was gemacht, was verboten ist. Und jetzt stellt sich die Frage, wie geht man damit um? Also nach dem Gesetz, das in Europa dafür einschlägig ist, der sogenannte Digital Services Act, ist es so, dass ein Anbieter eines solchen Dienstes zunächst mal für Inhalte nicht verantwortlich ist, die da laufen. Das wäre auch gar nicht möglich, immer in Echtzeit zu gucken, was läuft jetzt da, was läuft das nicht. Aber die müssen dann, um ihre Privilegierung zu bekommen dafür, dass sie den Dienst betreiben dürfen, so Melde- und Abhilfeverfahren machen und sie müssen so ein inneres Beschwerdemanagement haben. Sprich, die müssen also gucken, was läuft da? Und wenn das da 12 Tage gelaufen ist, dann stellt sich natürlich die Frage ganz drängend, was haben die gemacht? Also das muss da aufgefallen sein, das ist ein ganz gewaltiger Vorgang. Und jetzt ist ja die Frage, wie gehen die Behörden damit um? Und das ist jetzt ganz, ganz interessant. In Frankreich weiß man gar nicht genau, ob man zuständig ist für das Einschreiten. Denn es ist zuständig der Mitgliedstaat, in dem der Dienst seine Niederlassung hat. Und jetzt haben die sich, habe ich gelesen, zusammengefunkt mit den anderen europäischen Aufsichtsbehörden. In Frankreich ist das die ARCOM, in Deutschland die Bundesnetzagentur. Und die wollen jetzt einfach erstmal rauskriegen, haben die in Europa eine Niederlassung? Und wenn man das weiß, dann kann der Staat oder die Aufsichtsbehörde in dem Staat, wo die Niederlassung ist, einschreiten. Haben sie keine Niederlassung in Europa, dann darf es jeder, sprich, dann dürfen die Franzosen ran.
Okay, wir merken, das ist kompliziert. Das ist jetzt nicht einmal so zugegriffen und dann weiß man, was zu tun ist, sondern man muss sich das alles sehr genau anschauen, bevor man da Konsequenzen ziehen kann. Das ist ja so ein Phänomen, was es ja sehr oft gibt. Also solche Challenges, zumindest in sozialen Medien und auch in Vergangenheit ist schon oft passiert, dass dann da Menschen vor laufender Kamera gestorben sind beim Klettern auf Hochhausdächern oder ähnliches. Gab es auch schon in China zum Beispiel so einen Fall, da haben die Behörden dann die Konsequenz gezogen, dass die Plattform dann Strafe zahlen musste an die Angehörigen des Opfers, weil eben dieser Fall von dem Hochhaus auf der Plattform gestreamt werden konnte. Aber wie kann man dem insgesamt rechtlich beikommen? Also diese Kultur der Challenges, welche Rolle spielt hier das Recht?
Ja, also zunächst mal die erste Frage, die Sie ansprechen. Recht spielt eine große Rolle. Jetzt wird man rauskriegen, haben die ihre Hausaufgaben in Anführungsstrichen gemacht? Haben die alles getan, was eine Plattform tun muss? Wenn nicht, dann drohen denen bis zu 6% ihres Jahresumsatzes als Bußgeld oder je nachdem, wie stark dieser Verstoß bewertet wird, sogar eine Stilllegung des Dienstes in Europa. Also das kann man zunächst mal gegen die machen. Und die andere Frage geht dahin, kann man den Menschen verbieten, Challenges zu machen? Ja, kann man als Eltern seinen Kindern und die Erwachsenen sich selber. Aber ansonsten ist das natürlich etwas, wo man nicht wirklich als Staat gegen ankommt, dass Menschen völlig verrückte Dinge tun und auf Hochhausdächer klettern und Ähnliches. Also insofern, glaube ich, ist das ein Phänomen, was man bei den Bürgern schwierig in den Griff kriegt. Aber immerhin die Möglichkeit, gegen die Dienste vorzugehen, die würde bestehen.
Mhm. Es ist ja auch immer die Frage, solche Challenges oder auch solche extremen Misshandlungen, wie wir es jetzt in Frankreich gesehen haben, die funktionieren ja nur mit Publikum. Was bedeutet das für Nutzerinnen und Nutzer? Müssen auch die rechtlich mehr in die Verantwortung gezogen werden bei sowas?
Spannende Frage, darüber habe ich auch direkt nachgedacht. Ne? Also sagen wir mal so, wenn einer da anfeuert und die Leute anstiftet, vielleicht sogar Geld auf so einen Vorgang setzt, dann würde man wahrscheinlich über Anstiftung nachdenken oder Beihilfe, das enthält das Strafrecht ohnehin schon. Aber ob man da jetzt tatsächlich die Leute ja wegen des bloßen Guckens in die Haftung nimmt, das müsste man sich gut überlegen.
Das sagt der Jurist und Professor an der Technischen Hochschule Köln, Rolf Schwartmann, zur rechtlichen Lage rund um Gewaltvideos, die auf Internetplattformen live gestreamt werden. In Frankreich, in Deutschland, in Europa. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur. Das Besondere am Filmemachen ist, dass man das ganz Banale, das ganz Alltägliche gleichwertig sprechen lassen kann mit dem ganz Besonderen, mit dem Erhabenen. So sagt es der deutsche Dokumentarfilmer Rainer Komas. Seit 6 Jahrzehnten macht Rainer Komas jetzt schon Dokumentarfilm, hat ganz unterschiedliche Filme gemacht, aber eben immer mit einem Interesse für ja, das scheinbar banale, alltägliche, auch für den Alltag von Menschen am Rand der Gesellschaft, zum Beispiel auch im Ruhrpott, wo er herkommt und wo er auch schon viele Preise bekommen hat. Jetzt kann man seine Filme auch in Berlin sehen, im Zeughauskino in Berlin. Da läuft ab morgen eine Werkschau zu Rainer Komas. Und unser Filmkritiker Matthias Dell hat sich die Filme angeschaut und hat Rainer Komas zum Gespräch getroffen.
Morgen zusammen. Ganz so früh wie bei dem Kollegen aus dem Film Ein Schloss für alle von 1997 ist es nicht mehr. Das Treffen mit dem gerade aus Mülheim angereisten Rainer Komas findet am Nachmittag statt. Auf einem Kinderspielplatz in Berlin.
Wunderschöner Ort hier. Jetzt so ein kleiner Niagara-Fall und jetzt kommen die Kids da aus der Nachbarschaft und scheppen da, würde man Ruhrpott sagen, mit ihren Schaufelchen da ein bisschen rum in dem Wasserfall.
Den Ruhrpott hört man Komas an. Das schalkhaft freundliche Lachen erinnert an Helge Schneider, der auch aus Mülheim kommt, nur berühmter ist. Ebenfalls aus Mülheim, die industriellen Familie Stinnes.
Prägt hat mich der Ruhrpott. Wo ich aufgewachsen bin, das heißt Kahlenberg, und rechts um die Ecke wohnte Stinnes, damals noch Multimillionär. Aber schräg gegenüber ging der Höhenweg eine Proletarierstraße. Und die Jungs vom Höhenweg haben mich viel mehr interessiert als die Typen da vom Tennisclub. Ne? Und das ist dann wie bis heute so geblieben.
Das Werk des 81-jährigen Rainer Komas erzählt Geschichte von unten. Über eine Sinti-Familie in Duisburg. Oder in Wer bezahlt für Hitler von 1983. Darin geht es um den proletarischen Widerstand in Mülheim. Während Unternehmer wie Thyssen und Stinnes die Nazis fördern, wappnen sich die Arbeiter früh durch Bildung.
Ich habe beispielsweise Vorwort zur politischen Ökonomie von Karl Marx auswendig gelernt. In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen ganz bestimmte, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein. Produktionsverhältnis ist einer bestimmten Stufe ihrer Produktivkräfte entsprechend. Darüber haben wir diskutiert und konnten aus dem Kopf her das alles diskutieren. Wir haben uns nicht verloren. Wir sind nicht abgeschlafft. Wir haben uns trainiert, wenn man so will.
Die Folgen der Hitlerzeit waren dennoch verheerend.
Die Arbeiterbewegung war zerschlagen, ne, durch den Faschismus. Und bis auf Abwehrkämpfe gegen Zechenstilllegung war diese Arbeiterbewegung eigentlich nicht mehr vorhanden.
Was die pensionierten Stahlwerker in dem vergnügten Ein Schloss für alle bestätigen.
Der Deutsche ist der unfreieste Mensch in der Demokratie, weil er sich nie entscheidet.
Aber ihr seid doch auch Deutsche, ihr wirkt doch nicht unfrei.
Wir entscheiden uns auch nicht, wir reden nur dummes Zeug. Wenn es drauf ankommt, kneifen wir doch. Guck doch mal ins europäische Ausland, wenn die Jungs streiken. Dann sagen die anderen, die sind solidarisch. Aber bei uns musst du erst mit dem Knüppel dahin getrieben werden. Ehe du dich drum scherst, was der Nachbar macht. So ist es doch. Sei doch mal ganz ehrlich.
Ästhetisch ist Ein Schloss für alle ein konventioneller Film. Muntere Leute, die in die Kamera reden. Talking Heads. Danach wird es Rainer Komers beim Drehen wichtiger,
dass da interessante Geräusche mit verbunden sind, mit dem Schauplatz. Weil ich von Beginn an selber die Kamera gemacht habe, ja, war ich immer mehr interessiert, dass sich mehr bewegt als die Lippen. Also diese Talking Heads, das war mir immer ein Gräuel.
Und so entstehen Filme, die Landschaft und Leute nur durch Sound und Bild erschließen. In Marib von 2008 betätigt ein Kamel mit verbundenen Augen eine Sesamölmühle im Jemen. In Milltown, Montana von 2009 bringt der Wind die Arbeitsgeräte in einem verlassenen Sägewerk zum Klingen, während lungenkranke Arbeiter beim Arzt sitzen.
Keep blowing, keep blowing, keep blowing, keep blowing, keep blowing, breathe in. Relax.
Auf diese Weise ist in 60 Jahren ein stilistisch vielfältiges Werk entstanden. Reich geworden ist Komers mit seinen unterfinanzierten Filmen nicht.
Viel Sauerstoff im Portemonnaie, aber hab das nie bereut. Ich bin einfach neugierig und ja, ich muss noch dazu sagen, bin von Natur aus wahnsinnig schüchtern, ne? Und das erzeugt ja einen gewissen Leidensdruck. Und durch den Dokumentarfilm bin ich ja gezwungen, auf Leute zuzugehen, also mich zu überwinden. Das ist auch ein wichtiger Antrieb, ne, das bis heute so zu machen. Ne?
Keep blowing, 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 keep blowing.
Aktuell versucht Rainer Komers Geld für einen neuen Film zusammenzukriegen. Über Guben in der Lausitz, wo er kriegsbedingt geboren wurde. Auch eine Art Arbeitskampf.
Mir sagte jetzt ein befreundeter Co-Produzent aus Berlin, im Grunde genommen ist das Fernsehen für die Dokumentarfilme, wie wir sie machen, Autorenfilme tot. Aber ich hoffe, dass er nicht recht hat.
Ja, ohne diese Hoffnung hätte er vielleicht auch schon längst aufgehört, Filme zu drehen. Rainer Komers, Dokumentarfilmer. Unser Filmkritiker Matthias Dell hat ihn getroffen, hat uns seine Arbeit vorgestellt und ab morgen läuft dann eben im Zeughauskino am Deutschen Historischen Museum in Berlin eine Werkschau zu Rainer Komers. 9 Abende mit Filmen von ihm läuft dann bis zum 9. September.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Michael Leverkus.
Eine Ausstellung über die Pariser Randbezirke hat dem Nationalmuseum für Einwanderungsgeschichte einen Besucherrekord beschert. Mehr als 150.000 Menschen kamen zu Banlieue Chérie, auf Deutsch geliebte Vororte, viele davon zwischen 18 und 25 Jahre alt und aus den Vororten selbst. Gezeigt wurden 200 Werke von Künstlerinnen und Künstlern, die dort leben, Bilder, Installationen und Fotografien. Ihr Ziel, Klischees über Armut, Gewalt und Herkunft zu hinterfragen. Für viele war es der erste Museumsbesuch und für das Pariser Museum ein Beweis. Frankreichs Geschichte ist auch die der Vorstädte und wer sich angesprochen fühlt, der kommt. Supertramp zählt zu den wichtigsten Rockbands der späten 70er Jahre. Jetzt hat sich im Streit früherer Mitglieder um Tantiemen ein US-Berufungsgericht mit einem ungewöhnlich formulierten Urteil gegen Ex-Sänger und Songschreiber Roger Hodgson gestellt. Dieser schuldet 3 anderen ehemaligen Mitgliedern der Band weiterhin einen Anteil an Songtantiemen, entschied das Gericht. Hodgson hatte die Zahlungen 2018 eingestellt. Die Kläger forderten Hodgson auf, von den Tantiemen weiter, Zitat, ein kleines bisschen zu geben, schrieb die zuständige Richterin in Anspielung auf den Hit der Gruppe Give a Little Bit. Der Song erschien auf dem Supertramp-Album Even in the Quietest Moments. Die britische Gruppe erreichte den Höhepunkt ihrer Popularität mit dem Album Breakfast in America von 1979, das sich weltweit mehr als 30 Millionen Mal verkaufte. Der französische Wandteppich von Bayeux ist fast 1000 Jahre alt. Auf etwa 70 Metern Länge zeigt das Kunstwerk fast wie in einem modernen Comic die Eroberung Englands im Jahr 1066. Nur dass sich die aufwendige Wollstickerei nicht auf Papier, sondern auf einem empfindlichen Leinenstreifen befindet. Eine französische Online-Petition gegen den Verleih des Teppichs an das britische Museum in London hat nun 45.000 Unterschriften bekommen, berichtet die Zeitung Le Figaro. Die Leihgabe wäre ein echtes Verbrechen gegen das Kulturerbe, heißt es am Ende der Petition, denn der Teppich sei viel zu empfindlich, um ohne großes Risiko transportiert zu werden. Ins Leben gerufen wurde der Online-Protest vom Chefredakteur der Website La Tribune de l'Art, Didier Rickner. Der französische Präsident Macron hatte im Juli angekündigt, das Kunstwerk von September 2026 bis Juni 2027 nach Großbritannien auszuleihen. Und dies, obwohl es schon im Februar Bedenken wegen der Transportrisiken gab. Dies mache keinen Sinn, urteilte Didier Rickner. Die Leihgabe sei rein politisch und diplomatisch motiviert. Beim Dialekt hört die künstliche Intelligenz auf zu verstehen. Das belegt jetzt ein Forschungsprojekt vom Bayerischen Rundfunk und der Ludwig-Maximilians-Universität München. Der Auftrag an die KI lautete, für die in Mundart gesprochenen Betthupferl-Sendungen des Senders Transkripte in Hochdeutsch zu erstellen. Getestet wurden unter anderem Fränkisch, Bayerisch, Schwäbisch und Oberpfälzisch. Das Resultat: Spracherkennungsprogramme scheitern oft an den Dialekten mit deutlich mehr Fehlern als bei Hochdeutsch. Manchmal ging sogar der Sinn verloren. Statt verständlicher Texte ergebe sich oft nur Kauderwelsch, heißt es. Jetzt wird geprüft, ob man die Sprachmodelle besser trainieren kann. Wenn das gelingt, würde dies dem Bayerischen Rundfunk beispielsweise bei der Untertitelung von dialektgesprochenen Sendungen helfen.
Das Lesen der anderen.
Wir laden hier ja regelmäßig Macherinnen von Kulturmagazinen ein zu uns hier in Deutschlandfunk Kultur und schauen uns deren aktuellen Ausgaben an. Und heute geht's um eines der bekanntesten Kunstmagazine überhaupt in Deutschland, nämlich das Monopol. Und ich spreche über das aktuelle Heft mit der Chefredakteurin von Monopol, mit Elke Buhr. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Sie widmen sich in der neuen Ausgabe ja einem weltweit sehr bekannten Animationsfilmkünstler aus Südafrika, William Kendridge. Macht sehr faszinierende Filme, alles wandelt, verändert sich permanent. Gerade 70 geworden, gibt bald große Ausstellungen von ihm in Deutschland. Und Sie schreiben, dass Sie auch regelmäßig hängen bleiben an Ihren Arbeiten, hängen geblieben sind in den letzten Jahren, wenn Sie die irgendwo gesehen haben. Was fasziniert Sie denn an den Arbeiten von William Kendridge?
Ich glaube, es ist wirklich die Metamorphose und das Bewusstsein, dass sich alles immer ändern kann. Es ist ja so, dass der mit Kohle zeichnet und dann wischt er das wieder weg, dann macht er das nächste Bild, dann fotografiert er das. Also das ist ganz, ganz archaische Art, Film zu erstellen. Und das hat dadurch aber so einen ganz besonderen Charme. Also das ist wirklich, das sind oft sehr brutale Geschichten, die er auch erzählt. Also er hat die Vergangenheit seines Landes Südafrika damit auch aufgearbeitet. Also man sieht Leute, die gequält werden, irgendwas explodiert, aber dann kommt wieder eine Blume und so. Also das heißt, dass man irgendwie das Gefühl hat, das Leben ist zwar hart, aber irgendwas kommt dann doch immer Neues. Und ich glaube, das ist es, was mich da immer so gefesselt hat. Außerdem oft sehr, sehr schöne Musik.
Ja, genau. Die Musik spielt natürlich auch eine Rolle, die Klänge. Also, aber auch diese Veränderung, ich kann das total nachempfinden, was Sie da sagen. Und Sie haben mit ihm gesprochen und haben ihn gefragt auch, was er denn glaubt, warum so viele Menschen so begeistert von seiner Arbeit sind, schon seit Jahrzehnten. Und er sagt, so ein bisschen Understatement vielleicht, na, das ist halt so handgemacht und man hat so das Gefühl, das könnte jeder machen, auch ein 8-jähriger Junge könnte das so machen. Finden Sie, das stimmt oder ist es Understatement?
Nein, das ist natürlich Quatsch. Natürlich kann kein 8-jähriger Junge das so machen, aber trotzdem sind die Zeichnungen ja sehr unmittelbar. Also ich meine, es gibt ja viele Filme im Netz, wo man ihn auch sieht. Er hat so eine Serie gemacht, die auf Mubi zu sehen ist, wo man ihn im Atelier sieht und da sieht man, wie er diese Zeichnungen macht. Und das ist mit einer traumwandlerischen Sicherheit, also wie er den Stift da ansetzt, auch mit dem breiten Pinsel oder halt auch den, was er sonst da an Kohlestiften hat. Und die Linie sitzt immer. Also no way, das kann natürlich kein 8-Jähriger, aber trotzdem hat es so eine Unmittelbarkeit und es ist auch auf so eine ganz rührende Weise analog. Es ist genau. Halt wirklich der Mann, die Hand, die Zeichnung und trotzdem aber ja eben nicht nur Zeichnung, sondern er bringt das ja ins Multimediale. Also das heißt, es gibt die Filme, es gibt große Installationen, es gibt Operninszenierungen, Theaterinszenierungen, wo er oft auch selber mitspielt. Das heißt, es aus dieser einen Linie entspringt so ein ganzes Universum und ich glaube, das ist es auch, was es so schön macht.
Und ich fand auch die philosophische Ebene, die dann so reinkam in Ihrem Interview, so spannend, wie er eben sagt, das ist irgendwie auch Teil seines Weltbildes eben. Also wie ich das gerade schon mal erzählt habe, ein Stuhl ist nicht nur ein Stuhl, sondern das war mal ein Baum und dann wurde es ein Brett und irgendwann wird es Brennholz und Asche. Das ist so ein, ist es ein Philosoph, würden Sie sagen?
Ja, das ist natürlich auch ganz ganz alte Philosophie. Alles fließt, ja. Alles verändert sich und mit so einem Bewusstsein, wenn man mit so einem Bewusstsein auf die Welt schaut, gibt das natürlich das halt einfach nicht so eine Härte. Und ich glaube, das Interessante ist auch, Kentridge ist ja Südafrikaner. Seine Eltern waren Anwälte, die unter anderem Nelson Mandela verteidigt haben. Das heißt, er ist ein weißer jüdischer Südafrikaner, der das Ende der Apartheid erlebt hat und sich natürlich sehr intensiv damit auseinandersetzt. Also auch mit einer Gesellschaft, die sich komplett verändert. verändert hat, seine eigene Rolle, die sich verändert hat. Und ich glaube, dass natürlich dieser, wenn man das dann übersetzt, metaphorisch in eine Linie, die sich verändert, dann macht es das viel einfacher, damit klarzukommen mit dieser Art der Transformation.
Also William Kentridge können wir uns bald anschauen. Es gibt zwei große Ausstellungen in Deutschland, im Volkmann-Museum in Essen und in den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden ab Anfang September. Und auch in Berlin wird ein Musiktheaterstück von ihm zu sehen sein. Kann man alles nachlesen in der aktuellen Ausgabe des Monopol-Magazins. Und Frau Buhr, das ist natürlich nur ein Beitrag von vielen in der neuen Ausgabe. Was mir noch hängen geblieben ist, das ist diese Fotostrecke von Helga Paris, bekannte Fotografin, die Menschen in der DDR porträtiert hat. Wie haben diese Bilder Sie überzeugt, dass Sie die jetzt in dem Heft abgedruckt haben, großformatig über mehrere Seiten?
Helga Paris ist eine Legende der DDR-Fotografie und es gibt jetzt im September im Fotografiska in Berlin eine große Ausstellung, wo ihr Werk nochmal gezeigt wird. Und wir haben uns total gefreut, dass es die Ausstellung gibt und dass es das für uns eine Gelegenheit war, diese Porträts nochmal zu zeigen. Also das sind Bilder aus den frühen 80er Jahren, Teenager, Jugendliche aus der DDR, die einen direkt anschauen und es sind auch Bilder von Feiern. Das ist so Hinterzimmer, sehr proletarische Szenerie, Leute, die sich küssen, die miteinander tanzen und das ist eine ferne Welt. Also die 80er Jahre in der DDR ist ja auf der anderen Seite, wir leben immer noch wir haben das Erbe noch in uns, wir leben auf den Spuren, wir leben auch auf den Ruinen dieser Welt und ich glaube, deswegen ist das unheimlich ergreifend und sie hatte so ein Talent, so zwischen Analyse und Emotion die Leute zu zeigen. Und ich glaube, dass das für heute auch wirklich beispielhaft sein kann.
Also die Bilder, die wirken auf jeden Fall heute noch total stark. Ist es denn sehr schwer für Sie, sowas auszusuchen? Ich meine, das ist ein Magazin, man könnte so viel Kunst abdrucken, man könnte mit so vielen Menschen sprechen und Sie müssen jedes Mal eine Auswahl treffen und sagen, okay, dieser Künstler, diese Künstlerin schafft es, deren Fotografien können wir jetzt abdrucken, andere nicht. Wie sieht so ein Prozess aus?
Ah, das ist die große Frage. Also natürlich brauchen wir einen aktuellen Anlass, dass gerade irgendwas passiert, wie zum Beispiel diese Ausstellung. Und trotzdem gäbe es natürlich viele andere Sachen, die man machen kann. Und letztlich ist es dann auch immer eine Frage der Komposition. Wie passt es im Heft zusammen? Und was haben wir beim letzten Mal gemacht? Und aber letztlich ist es auch subjektiv. Das entscheiden wir in der Redaktion und hoffen dann, dass in dem Moment, in dem es da steht, dass dann alle Leute sagen, ja klar, so musste es sein.
Die Chefredakteurin Elke Buhr über die neue Ausgabe des Monopol-Magazins, was ab sofort, Frau Buhr, erhältlich ist.
Ab morgen.
Ab morgen dann erhältlich ist. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Funky Places, kreative Szeneorte auf der ganzen Welt.
Sauna in Finnland, das ist immer ein Erlebnis. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal erlebt haben, wenn man aus Deutschland kommt. Dann merkt man, es ist doch was anderes dort. In Finnland ist das mehr in den Alltag integriert. Man geht auch mal mit Kolleginnen oder Kollegen in die Sauna. Man bespricht Berufliches oder man trifft Freunde auf ein Bier. Dann eben nicht in der Kneipe, sondern eben in der Sauna. Es gibt sehr viele öffentliche Saunen, auch in Helsinki, in der Hauptstadt. Aber es gibt nur eine Sauna in Helsinki, die ohne Eintritt funktioniert und ohne Angestellten. Das ist eine selbstorganisierte Sauna, die für alle zugänglich ist. Sompa-Sauna, so heißt die. Die ist sehr klein, mittlerweile aber eine echte Institution in Helsinki, schon mal den Kulturpreis der Stadt bekommen. Und diese Sompa-Sauna, die ist gerade umgezogen innerhalb der Stadt, hat neu eröffnet. Und wie es da jetzt aussieht und was diesen Ort so besonders macht, erzählt uns Mia Leine, die in Helsinki lebt.
Freitagabends ist am meisten los. Es wird angestanden vor der Sauna. Eine Person raus, eine rein. Drinnen ist es dunkel und voll, doch seinen Platz findet man immer. Anders als in Deutschland können in der finnischen Sauna alle den Aufguss machen. Könnte jemand mal? Es wird sogar gefragt, ob man es mild oder kräftig will. Hier ist die Sauna auch kein stiller, sondern ein sozialer Ort. Und das gilt besonders für die Sompa-Sauna in Helsinki. Sie ist diesen Sommer umgezogen und ich bin das erste Mal beim neuen Standort. Hier finde ich ein paar bunt bemalte Holzsaunen umgeben von Wald und Sandstrand, ein überdachtes Klavier, Umkleidebänke, ein Holzlager. Ungefähr 50 Leute sind vor Ort. Manche kommen gerade dampfend aus der Sauna und laufen den kleinen Pfad herunter zum Meer. Andere sitzen auf Bänken, in Handtüchern, nackt oder in Badesachen. Das kann man sich hier frei aussuchen. Und einige arbeiten, schaufeln Kies in eine Schubkarre und bringen sie zur dritten Sauna, die noch gebaut wird. Ein Gerüst steht schon und der Architekt Gimo sitzt drauf und grübelt. Wann soll sie denn fertig werden? Früher oder später, ganz im Geiste der Sompa-Sauna. Wenn sie fertig wird, gibt es hier wieder drei Saunen mit verschiedenen Temperaturen. Die heißeste bei über 120 Grad, nur für sogenannte Berufssaunierende. Ich hatte gehofft, dass jemand musiziert und Sompa-Sauna enttäuscht auch hier nicht. Auf den Treppen vor einem der Häuser wird gesungen. Celia kommt seit 6 Jahren zur Sompa-Sauna und hat ihr dieses Lied gewidmet.
Sompa ist die Liebe meines Lebens. Hier sind alle meine Freunde. Und dann bin ich auch noch total saunasüchtig und muss hier fast jeden Tag hinkommen.
Alle, die ich fragte, finden den neuesten Standort der Sauna bis jetzt am besten. Wir sind auf Mustikkama, auf Deutsch Blaubeerland, eine kleine Insel auf der Ostseite Helsinkis. Die gesamte Insel wurde von der Stadt als Erholungspark unbewohnt gelassen. Hier gibt es Wald, Strand und Felsen. Man kommt zum Picknick, Tennisspielen und seit neuestem auch zur Sauna. Die Sompa-Sauna ist auch für eine finnische Sauna außergewöhnlich. Denn sie ist komplett von Spenden finanziert, von Freiwilligen organisiert und die einzige öffentliche Sauna in Helsinki, womöglich in Finnland, die kostenlos und jederzeit für alle benutzbar ist.
Nichts ist hier verschlossen. Jede Person kann zu jeder Zeit kommen und die Sauna anmachen.
Markus kommt seit 8 Jahren hierher. Er ist einer der paar Dutzend Aktiven, die Holzüberreste von Supermärkten holen, Kanister mit Wasser auffüllen oder bei Reparaturarbeiten helfen. Alles ist hier selbst gemacht. Obwohl es wenig Strukturen gibt, scheint es zu funktionieren.
Alle mischen in der Suppe mit. Manchmal sind es zu viele Köche, aber bis jetzt sind wir ganz gut damit ausgekommen.
Ein Ort, der für alle da ist, zieht auch verschiedene Menschen an. Immer wieder wird hier übernachtet, manchmal wurde auf den Saunasteinen gegrillt. Markus spricht von einer Begleiterscheinung einer frei zugänglichen Gemeinschaftssauna. Doch Probleme gab es in den 15 Jahren wenig. Markus sagt, es gibt sehr wenig Toleranz für schlechtes Verhalten. Heute ist die Sompa-Sauna ein offizieller Verein mit Mietvertrag und Baugenehmigung von der Stadt. Doch so war es nicht immer. Angefangen hat es mit Anarchismus. So Petja, seit 10 Jahren Sompa-Sauna-Fan. Es ging am Anfang darum, Teile der Stadt ohne Erlaubnis einzunehmen und zu nutzen. Eine fast schon urbane Legende erzählt, wie 2011 ein paar Freunde aus Helsinki einen alten Saunaofen gefunden und eine Zeltsauna drumherum gebaut haben. Der erste Standort war auf der Insel Sompasaari, mitten in Helsinki, daher auch der Name. Damals ein Brachland, umgeben von Baustellen, Beton und Meer. Die ersten paar Jahre waren von Prekarität geprägt. Mal ist die Sauna abgebrannt, mehrmals wurde der illegale Bau von der Stadt abgerissen. Sie wurde aber immer größer wiedergebaut. 2013 haben die Sompa-Sauna-Aktiven dann einen Verein gegründet, um mit der Stadt zusammenarbeiten zu können. Zweimal musste die Sauna aufgrund von wachsendem Wohnungsbau umziehen. Aber der gemeinschaftliche Geist hat immer überlebt. Oft sitzen die Leute hier bis spät in die Nacht, trinken zusammen, spielen Klavier oder Gitarre oder den Bass. Sompa-Sauna ist ein eindrucksvoller Ort der selbstorganisierten Saunakultur. Dafür gibt's halt keine Duschen.
Die Sompa-Sauna. Sehr klein, sehr voll, aber man findet immer ein Plätzchen, sagt unsere Autorin, die sich da auskennt, aus Helsinki, Mia Leine. Und wenn Sie mehr Funky Places weltweit entdecken wollen, Sie finden unsere Reihe natürlich auch in unserer Deutschlandfunk-App.